Deutschlandfunk. Der Politik-Podcast.
Ja, herzlich willkommen zu unserer Politik-Podcast-Ausgabe 359 hier aus dem Hauptstadtstudio des Deutschlandfunks an diesem 14. März. Tja, und man muss sagen, wer in Deutschland in diesen Tagen unterwegs sein will, der sollte sich das vorher schon gut überlegen, denn gefühlt zumindest überzieht derzeit eine wahre Streikwelle die Republik, angeführt von der Gewerkschaft der Lokführer mit dem Streit- und Streiklustigen Klaus Weselski an der Spitze. Entsprechend empört reagiert die Politik.
Was die Streiks angeht, mein persönlich politisches Verständnis ist jetzt wirklich an ein Ende gekommen. Ich denke, da muss jetzt schnell eine Lösung her. Lösung her heißt, alle sind jetzt verpflichtet, ihre Interessen nicht zu sehr auf dem Rücken der Bevölkerung, der Wirtschaft, der wirtschaftlichen Erholung auszutragen.
Die Bundesregierung hat den Auftrag, das geltende Recht zu schützen und zu verteidigen. Und deswegen können wir uns jetzt nicht in diesen Tarifkonflikt so einmischen, dass wir Gesetzesänderungen androhen. Aber klar ist auch, dass wir uns das ganz genau anschauen werden. Wenn dieser Tarifkonflikt beigelegt ist, muss geprüft werden, ob wir eine Änderung brauchen oder nicht.
Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen und Verkehrsminister Volker Wissing von der FDP. Stillstand überall. Welche Konsequenzen muss die Politik ziehen, beziehungsweise muss sie überhaupt welche ziehen? Das wollen wir in dieser Folge des Politik-Podcasts besprechen. Und bei mir im Studio ist
Volker Fintermann. Hallo, guten Morgen.
Und zugeschaltet aus Köln ist wiederum die Kollegin aus der Wirtschaftsredaktion.
Ja, Birgit Becker hier. Hallo.
Ja, mein Name ist Jörg Münchenberg. Ich bin hier im Hauptstadtstudio auch für den Bereich Wirtschaft mit zuständig. Ich denke mal, vielleicht sollten wir mal so anfangen mit so einer Übersicht, weil gefühlt, wie gesagt, hat man ja den Eindruck, es wird gerade überall gestreikt. Birgit, vielleicht mal an dich die Frage. Also wer ist da gerade wie unterwegs in Deutschland?
Also wenn ich auf den Tag heute gucke, um da mit der schwierigen Übersicht anzufangen, da ist es das Sicherheitspersonal, das von Verdi an mehreren deutschen Flughäfen in den Ausstand geschickt wird. Das hat ja schon begonnen in der Nacht zu heute. Da waren es die Beschäftigten in der Fluggastkontrolle, bei der Personal- und Warenkontrolle, bei der Frachtkontrolle und bei den Servicebereichen in Berlin, in Hamburg, in Stuttgart. Bisschen anders war die Sache am Flughafen Karlsruhe-Baden-Baden und in Köln. Dort streiken nur die Fluggastkontrolleure. In München nur die Personal-, Waren- und Frachtkontrolleure. Ich zähle das jetzt alles auf, um zu zeigen, schon an diesem einen einzigen Tarifkonfliktplatz geht es ziemlich unübersichtlich zu. Und wenn wir das ganze Bild aufziehen, dann haben wir es ja zu tun mit der Bahn versus GDL, also Bahn versus Lokführer. Wir haben es Verdi beim Bodenpersonal der Lufthansa. Wir haben es Verdi bei der Lufthansa-Tochter Discovery. Wir haben es Verdi beim ÖPNV der Länder, mit Ausnahme von Bayern. Und dann, um auch mal auf einen ganz stillen Tarifkonflikt zu gucken, wir haben es zu tun auch bei Verdi im Groß- und Außenhandel. Ganz stiller Streik, der schon fast ein Jahr läuft. Also sehr kurvige, bunte Tarifkonflikts- und Streiklandschaft.
Das möchte ich gleich aufgreifen, Birgit, weil wir kriegen ja tatsächlich nur die mit, die in gewisser Hinsicht vom öffentlichen Interesse sind. Also wenn es um den Flugverkehr geht, wenn es um den Nahverkehr geht, aber eben viele Bereiche oder in vielen Unternehmen, wo sonst noch gestreikt wird, was du gerade zuletzt genannt hast, das bekommt die Öffentlichkeit ja gar nicht mit, weil wir nicht in Mitleidenschaft in Anführungsstrichen gezogen werden. Und das macht ja diese Streiks, die wir im Moment so erleben, so relevant, weil Menschen nicht ihre Dienstgeschäfte erledigen können oder nicht in Urlaub fahren können. Und dadurch bekommt es ja überhaupt diese Dimension. Und das, was der Wirtschaftsminister vorhin gesagt hat, ist natürlich auch etwas, was überhaupt nicht in die Zeit passt. Wir sind in einer wirtschaftlich angespannten Lage und Streiks bedeutet nun mal, das Bruttoinlandsprodukt wächst nicht in diesen Tagen, sondern es schrumpft möglicherweise sogar und das ist für die Wirtschaft alles andere als nachhaltig.
Ich fand ganz interessant, Birgit, du hast ja gerade gesagt, sozusagen stille Streiks, also Streiks, von denen man jetzt gar nicht so viel mitbekommt. Das kann man natürlich von der Bahn und der Lokführergewerkschaft natürlich nicht sagen. Das bekommen eben alle zu spüren, die unterwegs sein wollen im Land. Das regt ja auch wahnsinnig viele Menschen auf mittlerweile. Da ist ja auch jetzt die Rede von der Unverhältnismäßigkeit, dass Weselski, der GDL-Chef, da vollkommen überzieht. Wenn man das trotzdem mal so ein bisschen in Relation setzt jetzt zu den anderen Streiks, weil wie gesagt, gefühlt ist unglaublich viel los gerade in Deutschland. Manche reden ja schon von französischen Verhältnissen. Also ist da die Bahn sozusagen eine Ausnahme von der Brisanz, auch von der Brutalität, sage ich mal, der Vorgehensweise? Und unterscheiden sich da die anderen Streiks elementar davon, also so von der Einordnung? Wie schätzt ihr das ein?
Also wenn ich auf der Ebene des Befindens und des Spürens bleibe, dann ist die Bahn natürlich besonders relevant, was den Alltag jedes Einzelnen angeht und was natürlich auch die wirtschaftliche Relevanz angeht. Denn da gibt es ja den entscheidenden Punkt des Güterverkehrs, der ja nicht anders als der Personenverkehr vom Streik der GDL betroffen ist. Also das macht natürlich einen handfesten Unterschied, dass man, wenn es zum Beispiel zu einem Streik in der Metall- und Elektroindustrie kommt, da natürlich auch einen volkswirtschaftlichen Schaden errechnen kann. Man kann immer einen volkswirtschaftlichen Schaden errechnen. Bei der Bahn ist dieser volkswirtschaftliche oder überhaupt wirtschaftliche Schaden aber besonders klar zu dimensionieren. Also sowohl vom Veto-Faktor als auch vom ökonomischen Schaden fällt die Bahn natürlich raus. Und dann fällt die Bahn auch raus, weil die Lokführer eben besonders schnell angefangen haben, zumindest zu Warnstreiken. Da ist ja sehr wenig verhandelt worden und der ist sehr schnell in den Warnstreik eingestiegen worden, sodass wir jetzt, glaube ich, Volker, korrigiere mich, wenn ich falsch zähle, aber wir sind bei der sechsten ja. Streiketappe. Ne? Und der Konflikt läuft ja noch nicht lange. Also auf mehreren Ebenen fühlen ökonomischer Schaden, da fällt und Streikführung oder Arbeitskampfführung, da fällt die Bahn schon raus.
Und wir haben ja jetzt dieses neue Phänomen der Wellenstreiks, sprich keine, also ganz kurzfristige Ankündigung von jetzt auf gleich. Das ist ja schon auch eine neue Qualität. Also wir wollen den Blick ja heute so ein bisschen auch geweitet sozusagen haben auf die Streiklandschaft, auf die Rolle der Gewerkschaften. Aber was mich trotzdem mal interessieren würde, Stichwort Verhältnismäßigkeit. Volker, wie nimmst du diesen Bahnkonflikt wahr? Also hat Weselski überspannt, er überzieht er oder hat er eben im Kern nicht doch recht, dass die Bahn viel zu wenig den Forderungen der GDL entgegenkommt?
Naja, wir hatten ja in dieser Woche schon zwei Arbeitsgerichtsentscheidungen, wo es natürlich auch um die Tariffähigkeit dieser Gewerkschaft ging. Und auch da war die Frage der Verhältnismäßigkeit, spielte schon eine Rolle. Und die Gerichte haben die Verhältnismäßigkeit zumindest nicht in Frage gestellt, auch wenn viele Menschen davon betroffen sind. Und da ja ohnehin Tarifpolitik bzw. Streikpolitik bei uns überwiegend durch die Gerichte entschieden wird, kann man erst einmal sagen, die GDL bewegt sich da auf sicherem Terrain. Und dann kommt, die Birgit hat es ja schon angedeutet, kommt wohl auch eine Geschichte dazu, wie sich so das Grundverhältnis von der Bahn in den letzten Jahrzehnten deutlich verändert hat. Ich will mal eine persönliche Geschichte erzählen. Ich bin vor gut 20 Jahren mit einem Lokführer im ICE von Leipzig mit Berlin vorne mit bei ihm im Cockpit gefahren. Das hätte er eigentlich nicht machen dürfen. Er hat mich mitgenommen, weil er gerne einen Gesprächspartner suchte. Aber der Mann war noch stolz auf seinen Job bei der Bahn, was er da macht. Und was ich in den letzten Jahren, wir haben es ja alle erlebt, mit Verspätungen, mit Bahnchaos und allem, von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erlebt habe, nicht nur von den Lokführern, sondern auch von den Zugbegleitern, ist eine immense Enttäuschung über das, was da bei der Bahn stattfindet, an Strukturveränderungen, an Einsparungen, an Arbeitsverdichtungen. Und allein das jetzt schon für 6 Warnstreiks die GDL-Gewerkschaft so viele Kolleginnen und Kollegen mobilisieren konnte, zeigt doch, dass da wirklich ein erheblicher Unmut vorhanden ist. Und ich glaube, insofern muss man das erst einmal als ein Stück weit auch als Protestkultur, wo es jetzt nicht nur um Einkommensverhältnisse, sondern auch ein Stück weit als Protestkultur ernst nehmen.
Und da gibt es sogar eine Brücke zur Lufthansa, wo der Tarifkonflikt ansonsten wirklich anders beschaffen ist. Aber da gibt es eine Brücke zur Lufthansa. Da ist die Mobilisierungsfähigkeit wohl deutlich geringer, sodass es auch dazu kommt, dass Verdi gezielt wohl dran geht, das Bodenpersonal mit der Luftsicherheit gemeinsam streiken zu lassen, weil ansonsten die Streikbeteiligung nicht hoch genug ist. Aber auch da hört man vom Bodenpersonal, auch vom Kabinenpersonal, das ja von UFO organisiert wird, dass die Arbeitsbedingungen schlechter werden, dass das Klima schlechter wird. Vom Kabinenpersonal ist zum Teil zu hören, dass man sich immens ärgert, wenn es auch mit Renovierungen im Flugzeuginneren nicht vorangeht. Man hat das Gefühl, da bröselt und bröckelt etwas an allen Ecken und Enden. Und das führt zu einem Unzufriedenheitslevel, das sich in letzter Konsequenz, denke ich, auch eben in der Tarifpolitik spiegelt.
Wobei man ja auch sagen muss, früher waren das ja mal auch bundeseigene Unternehmen, das waren dann Beamte, die durften ja dann gar nicht streiken in dem Moment. Das hat sich natürlich jetzt geändert, auch durch die Privatisierung. Aber trotzdem gibt es ja den Vorwurf, weil er jetzt, er nimmt die Bahn so ein bisschen in Schutz, vielmehr die GDL, die Lokführer und die Berufe auch, da hat eben die Belastung zugenommen. Auf der anderen Seite gibt es ja schon auch den Vorwurf, dass gerade die GDL ihre starke Stellung als Spartengewerkschaft ausnutzt, weil ganz klar, ohne Lokführer fährt nun mal keine Bahn. Und Klaus Weselski musste sich ja auch jetzt schon korrigieren. Er hat ja auch immer gesagt, die Bahn macht ja kein richtiges Angebot. Aber da waren ja auch Gutachter von außen haben ja diese letzte Runde begleitet und da war es eben sehr wohl, dass man gesagt hat, die Bahn hat sich da bewegt, was die Stundenarbeitszahl angeht. Also der Vorwurf ist ja schon auch im Raum. Klaus Weselski, das ist seine letzte Tarifrunde, er erpresst sozusagen den Konzern.
Lass mich da mal was zu meiner eigenen Transformation sagen, die ich seit gestern erlebt habe. Ich habe nämlich gestern Morgen hier in der Redaktionskonferenz noch gesagt, ein Kompromiss gehört immer dazu. Und ich muss jetzt dazu sagen, ich bin selbst Verdi-Mitglied, ich bin auch hier im Verhandlungsteam, wenn es um Tarifverhandlungen bei uns im Hause geht. Und für mich hat der Kompromiss tatsächlich einen hohen Stellenwert. Dann habe ich mich aber wirklich danach wirklich intensiv eingelesen und habe die Position versucht nachzuvollziehen. Und wenn wir jetzt mal hören, was Klaus Weselski zu dem Moderatoren-Kompromiss gesagt hat, dann kommen genau die Aspekte zum Vorschein, die Birgit jetzt gerade schon für die Lufthansa genannt hat.
Und mit diesem Gesamtpaket, so wie es die Moderatoren auf den Tisch gelegt haben, wären wir bei unseren eigenen Mitgliedern auf Widerstand gestoßen. Sie müssen sich das mal vorstellen, wie das zurzeit im Markt ausschaut. 28 Eisenbahnverkehrsunternehmen mit insgesamt 15.000 Eisenbahnern. Die haben also die 35-Stunden-Woche bereits, wenn auch zeitversetzt. Die haben 420 Euro, die haben 24 Monate Laufzeit. Die haben. Und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Deutschen Bahn, die unsere Mitglieder sind und die jetzt in den Arbeitskampf stehen, die sollen jetzt, weil ihr Arbeitgeber einfach behauptet, es geht nicht, sollen jetzt ein anderes Tarifergebnis zur Kenntnis nehmen. Warum? Nur weil die Bahn was anderes will oder weil man sich einfach hinter der Aussage verstecken kann, das geht nicht.
Ein zweiter O-Ton, den ich noch hätte, würde ja schon sagen, dass er ganz klar sagt, die Bahn verlangt für ihren Kompromiss Zugeständnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf anderer Seite, bei den Arbeitsstunden, bei den Schichten überhaupt und einige andere Punkte mehr. Und da scheint der Unmut und innerhalb der Gewerkschaft dann doch recht groß zu sein. Auf der anderen Seite hat er das Tarifergebnis mit den anderen Gewerkschaften schon und mit anderen Arbeitgebern schon durchaus erzielen können.
Da hatte ich aber interessanterweise gelesen, dass es da einen Vorbehalt gibt. Also ja, es gibt die Einigung mit den Privatbahnen schon, auch 35-Stunden-Woche ab 2028, glaube ich, mit dem Vorbehalt, wenn der Branchenführer zustimmt. Der Branchenführer ist die Deutsche Bahn. Also da war mein Eindruck, man verschanzt sich da natürlich auch hinter der Deutschen Bahn und hofft, es gibt Aussagen von Privatbahnen, die sagen, wir hoffen darauf, dass die Deutsche Bahn nicht einknickt, weil sonst haben wir da auch ein Riesenproblem.
Ja, aber aus Gewerkschaftssicht ist es völlig legitim, dieses Ziel so lange voranzustellen, solange man die Chance hat, vielleicht doch noch eine Umsetzung näher zu kommen. Das nennen wir ja einen Arbeitskampf. Hier geht es um Gegensätze, die irgendwie zusammengebunden werden müssen.
Dann lass doch, Volker, uns vielleicht so ein bisschen spekulieren. Ich habe nämlich nicht wirklich eine Idee dazu. Ein bisschen spekulieren, wie kam das zu Klaus Weselskis ominösem Denkfehler? In dieser Pressekonferenz, in der er verkündete, warum er nach 3 Wochen Beratungen das Ergebnis oder den Vorschlag der Moderatoren nicht annehmen wolle. Da hat er ja einen Moderationsvorschlagstand wiedergegeben der Bahn, die einfach dem Moderationspapier nicht entsprach. In Wahrheit war es diesem Papier zufolge ja so, dass die Bahn tatsächlich bereit war, die Arbeitszeit, die wöchentliche Arbeitszeit im Schichtdienst um 2 Stunden bei vollem Lohnausgleich zu reduzieren mit Wirkung ab 2028. Das bleibt in der Tat hinter dem, was mit den privaten Bahnkonkurrenten vereinbart wurde, zurück. Aber man kann an der Stelle ja nicht mehr sagen, und das hat Klaus Weselski gesagt, die Bahn habe sich substanziell nicht bewegt, die hat sich bewegt. Was hast du für eine Idee, was steckt hinter dieser komischen Denkfehlergeschichte? Ich habe keine wirkliche Interpretation.
Er hat es ja später noch mal ein Stück weit erläutert. Es geht jetzt nicht nur um die reine Stundenzahl. Da sagt er ja ganz klar, da hat er sich vertan, sondern es geht auch tatsächlich um die Verknüpfungen, die die Bahn damit gemacht hat. Eben längere Schichtzeiten für die Güterlokführer und einige andere Punkte mehr, die mit diesem Angebot verknüpft waren. Und das war ja das eigentliche Problem für die GDL. Für die halbe Stunde, um die es da ging, für die hat er sich ja dann tatsächlich auch nachträglich entschuldigt. Vielleicht war das dem Moment geschuldet. Ich habe aber auch mit der GDL nicht so viel zu tun, dass ich das wirklich gut beurteilen könnte. Aber im Wesentlichen waren es doch andere Gründe, die zur Ablehnung der Moderatorenempfehlung, muss man ja an der Stelle sagen. Die Moderatoren haben ja eine ganz andere Rolle, als wenn Speis zu Speise zur Schlichtung kommen würde. Die können ja nur Empfehlungen geben und nicht viel mehr.
Oder können wir spekulieren, dass ein Satz in diesem Vorschlag der Moderatorin Klaus Weselski wohl wirklich gestört hat? Der Satz nämlich, dass der Geltungsbereich des Tarifvertrages nicht über die bisherigen Beschäftigten hinaus ausgedehnt wird. Das steht ja definitiv im Vorschlag drin. Und damit hätte Klaus Wieselski eine Forderung, die er nicht so ganz in die Öffentlichkeit tragen kann, weil das eben eine egozentrische Forderung, als nicht erfüllt gesehen. Er würde es dem Moderatorenvorschlag zufolge nicht hinkriegen, sein tarifliches Wirken zu erweitern. Vielleicht ist es auch das, und da muss man sagen, das sieht nicht gut aus für ihn, vielleicht ist es auch das, was vor allem ihn abhält.
Da werden wir ja bei der Debatte über die Tarifeinheit, über
genau,
die wir auch nochmal reden
das,
müssen.
Das wäre jetzt auch mein nächster Punkt, weil ich meine, die große Sorge, das sind zwei Punkte. Also wir haben Tarifeinheitsgesetz und wir haben auch den zweiten Punkt, dass natürlich jetzt in der Politik schon auch die Gedankenspiele bewegt werden, ob man nicht ein Streikrecht in Deutschland braucht. Aber fangen wir vielleicht mal mit dem Tarifeinheitsgesetz an. Vielleicht klären wir das erstmal. Das war ja schon auch der Versuch, sozusagen die Macht der Spartengewerkschaft ein bisschen zu beschneiden. Das war auch eine direkte Reaktion auf die Lokführer. Volker, vielleicht erklärst du das nochmal. Tarifeinheitsgesetz stammt aus dem Jahr 2015.
Noch von Andrea Nahles, muss man dazu sagen. Die war damals noch Arbeits- und Sozialministerin. Und die Idee war natürlich schon, dass eigentlich die Gewerkschaft, die in einem Betrieb am stärksten vertreten ist, das Sagen haben sollte. Das war die Idee, weil wir damals war es in erster Linie Cockpit, aber auch schon beginnend die GDL, die Spartengewerkschaften, die den Einheitsgewerkschaften das Leben schwer machten, weil sie nämlich durch die Interessenvertretung besonderer Berufsgruppen eine Sonderstellung eingenommen haben. Wir wissen, von den Lokführern oder von den Piloten hängt nun mal viel ab. Wenn die kommen, nicht kommen, findet nichts statt. Und diese Rolle haben die natürlich trefflich ausgespielt und das sollte ein Stück weit mit dem Tarifeinheitsgesetz unterbunden werden, nach dem Motto, es kann nicht sein, dass Minderheiten die Mehrheiten hier majorisieren. Allerdings hat das Bundesverfassungsgericht 2017 dem ganzen Tarifeinheitsgesetz schon einen Strich durch die Rechnung gezieht, weil es nämlich gesagt hat, das Ganze funktioniert nur, wenn nämlich auch die Mehrheitsgewerkschaft die Interessen der Minderheiten angemessen mitvertreten. Und das tun sie im Fall nicht. Das tun sie im Regelfall nicht, weil die EVG beispielsweise nicht in dem Maße Lokführer organisiert hat, wie das die GDL hat. Also gab es da eine Kompromissfindung, das Gesetz wurde ergänzt und erlaubt jetzt, dass quasi beide parallel nebeneinander verhandeln. Bei der Deutschen Bahn beispielsweise trifft das Tarifeinheitsgesetz auf 72 der 300 Wahlbetriebe zu, aber es trifft nicht für 18 Betriebe zu, das ist nämlich der Fernverkehr, die DB Regio, die Regionalnetz, die Verkehrs GmbH, die S-Bahn Berlin, die S-Bahn Hamburg. All da sind die Gewerkschaften GDL die stärkeren und dürfen eigene Verhandlungen führen. Und der Bahnvorstand hatte jetzt tatsächlich das versucht, auch wieder vor Gericht zu kippen. Es hat aber nicht funktioniert.
So, aber jetzt gibt es auch den Vorwurf, ganz konkret, dass man sagt, es geht Wieselski eigentlich gar nicht um Verhandlungserfolge. Also das ist ein bisschen zugespitzt. Natürlich geht es ihm auch schon drum. Aber ihm geht es vor allen Dingen um das Anwerben von neuen Mitgliedern. Also eigentlich geht es bei diesem Tarifkonflikt um was ganz anderes, wo die Bahn sowieso so ein bisschen auf verlorenen Posten steht.
Ja, aber das ist eine Nullnummer, weil Gewerkschaften geht es immer um das Anwerben von neuen Mitgliedern mit Tarifauseinandersetzungen. Gewerkschaften werden nur dadurch stark, wenn sie erfolgreich sind. Und natürlich bedeutet das automatisch, eine erfolgreiche Gewerkschaft gewinnt mehr Mitglieder. Das liegt in der Natur der Sache.
Wobei es die Tarifkonkurrenz, die dieses TEG, das Tarifeinheitsgesetz, ja beilegen sollte. Das Gesetz war ja dazu gedacht, mehr Tariffrieden zu schaffen. Genau. Und das hat deutlich nicht funktioniert. Das liegt natürlich auch daran, dass es in der Umsetzung sehr, sehr schwierig ist. Es ist noch längst nicht in allen Betrieben klar, wer da die mitgliederstärkste Gewerkschaft ist. Das sollte eigentlich notariell beurkundet werden. Hat man nicht hingekriegt. Behelfsweise hat man die Ergebnisse von Betriebsratswahlen als Anhaltspunkt genommen. Weil man nicht weiterkam, hat man, muss man auch sagen, die Geltung dieses Tarifeinheitsgesetz im Kontakt mit der GDL erstmal ausgeschlossen bis zum Jahr 2020. Man hat das erstmal ruhen lassen, sodass das also auch erst mit Verspätung wirklich für Ärger in der Tarifpolitik sorgte. Und sowohl vom Handling her als auch vom Ansatz ist es, muss man sagen, einfach schief gelaufen. Ja. Und ich finde, das lenkt auch so ein bisschen zu dem anderen Punkt, den Jörg angesprochen hat. Da sieht man auch ein bisschen dran, wie juristisch schwierig es ist, in diesen Bereich Tarifautonomie, / Arbeitskampf gesetzlich einzugreifen. Denn diese ganzen Wackeligkeiten und Handlingsschwierigkeiten in diesem Gesetz, die kamen ja daher, dass man so einen juristischen Eiertanz versucht hat, die Tarifautonomie und die Arbeitskampffähigkeit nicht zu beschädigen und trotzdem ein Gesetz hinzukriegen. Und genau das könnte, wenn man ein neues Streikgesetz formuliert, auch passieren.
Völlig richtig, würde ich sofort unterstreichen, weil es natürlich immer eine juristische Gratwanderung bleibt, wenn wir beispielsweise an die Daseinsvorsorge und anderes denken, was gehört dazu, was gehört nicht dazu. Und man wird am Ende, und das ist ja das, was die Arbeitskampfauseinandersetzung in Deutschland seit jeher auszeichnet, man wird am Ende immer wieder vor Gericht landen.
Genau, also das halten wir nochmal fest. Die Tarifautonomie ist über das Grundgesetz festgeschrieben. Und meistens entscheiden eigentlich immer Gerichte über die Verhältnismäßigkeit und die Gemeinwohlbindung. Das hatten wir jetzt ja auch bei der Bahn erlebt. Aber trotzdem haben wir mittlerweile die Debatte in Deutschland, ob wir eben nicht doch ein Streikrecht brauchen. Interessant fand ich, dass eigentlich Vorschläge dazu mehr aus der Wissenschaft kommen als aus der Politik. Mhm. Da hat natürlich auch den Grund, dass zum Beispiel die Sozialdemokraten natürlich kein Interesse daran haben können, sich mit den Gewerkschaften anzulegen. Aber trotzdem, es gibt es ja auch in anderen Ländern. Italien hat sowas, Spanien hat sowas. Auch in Großbritannien wird das jetzt gemacht. Da geht es zum Beispiel darum, dass Streiks vorher in bestimmten Fristen angekündigt werden müssen, dass auch sowas wie Transport, also Daseinsfürsorge, dass das gewährleistet ist. Also die Frage ist ja schon, was spricht eigentlich gegen ein Streikrecht in Deutschland?
Die Anläufe gibt es immer wieder. Und zwar kommen die immer wieder, wenn wir in Deutschland zu heftigen Streikphasen kommen. Die gab es 2014, 2015, die gab es 2021. Gestern hat sich der Bundeskanzler dazu geäußert, Olaf Scholz. Er wurde nämlich direkt gefragt im Bundestag. Und Olaf Scholz hat, was mögliche Änderungen angeht, ganz klar erklärt.
Aus meiner Sicht nein. Um es sehr klar zu sagen, wir haben ein Gebot im Grundgesetz, dazu zählt die Koalitionsfreiheit und damit auch das Streikrecht. Das hat schon die Weimarer Verfassung geprägt und das ist als demokratisches Recht von Gewerkschaften und Arbeitnehmern und Arbeitnehmern erkämpft worden. Wir haben in der Vergangenheit Entscheidungen getroffen, die bestimmte Bereiche öffentlicher Infrastruktur, die im Hoheitsbereich des Staates waren und von Beamten bewältigt worden sind, privatisiert haben oder in privatrechtliche Strukturen in öffentlichem Eigentum überführt haben. Aber damit haben wir auch die Entscheidung getroffen, dass das Streikrecht gewissermaßen dort auch möglich ist. Es kommt immer darauf an, dass alle von ihren Möglichkeiten auch einen guten Gebrauch machen. Das motiviert Ihre Frage, das versteht sich, aber trotzdem ist mir dieses Verfassungsgebot doch sehr wichtig.
Also Olaf Scholz weist natürlich auf die Kompromissfähigkeit hin, aber das Kernproblem haben wir im Prinzip schon angesprochen. Wenn man beginnen würde, ein Streikrecht gesetzlich zu definieren, hätte man immer wieder juristische Abgrenzungsfragen und am Ende wäre nicht viel gewonnen, weil es kein Gesetz gibt, das die Vielfältigkeit der Welt auch im Streikrecht wirklich abbilden könnte und man würde am Ende immer wieder vor Gericht landen.
Aber warum kann ein Streikgesetz, es geht ja darum sozusagen die Verhältnismäßigkeit von Arbeitskampfmaßnahmen zumindest mal ein bisschen zu definieren, einzugrenzen. Ich verstehe trotzdem nicht, wo ist da das Problem, zumal der Blick auf andere Länder ja durchaus zeigt, es funktioniert, es geht. Also warum soll Deutschland jetzt, abgesehen von den politischen Dimensionen, dass ein sozialdemokratischer Kanzler natürlich sagt, er hat kein Interesse an einem Grundkonflikt mit den Gewerkschaften darüber, das ist ja eine ganz andere Geschichte. Aber erstmal jetzt rein vom rechtlichen Verständnis her, jetzt auch mit diesen Erfahrungen, die wir mit der Deutschen Bahn machen. Warum, was spricht dagegen ein Streikgesetz?
Jörg, lass uns mal drauf gucken, was denn gefordert wird als Inhaltsbestandteile in so einem Streikgesetz. Also wenn ich jetzt nehme, was die Mittelstandspolitikerin Gitta Connemann fordert, ne, dann sagt sie zum Beispiel, man müsse verpflichtend einen Vorlauf von mindestens 4 Tagen vor einem Streik setzen. Man müsse grundsätzlich die Schlichtung vor den Streik setzen. Man müsse eine Abkühlphase vor jedem neuen Arbeitskampf setzen. Wenn du das zusammenpackst, 4 Tage vorher Bescheid sagen, erstmal verpflichtend schlichten, lange warten, bis es einen neuen Arbeitskampf gibt. Da kann ja dann von einer Waffengleichheit, um diesen martialischen Begriff zu benutzen, von einer Gleichheit der Instrumente der beiden Tarifkontrahenten keine Rede mehr sein. Dann haben wir kein Streikrecht mehr. Dann haben die Arbeitnehmer kein Streikrecht mehr. Da würden meines Erachtens diese Vorschläge ganz klar zum Ergebnis haben. Und dann wäre man in jedem Fall in einem Bereich, der verfassungsmäßig nicht mehr funktioniert. Weil du, ich weiß nicht, Volker, hast du auch zur Kenntnis genommen, es gab so einen Vorschlag aus der Wissenschaft, der kam vom Bonner Arbeitsrechtler Greiner. Der hatte eine etwas andere Konturierung als die anderen Vorschläge, die von Arbeitsrechtlern kamen. Greiner hat nämlich eine Brücke geschlagen, das fand ich ganz spannend, von der Klimaschutzpolitik zu einem Streikgesetz. Genau, der hat argumentiert, Das Bundesverfassungsgericht hat die Politik ja 2021 verpflichtet, Klimaschutzpolitik ernst zu nehmen und zu machen. Teil davon wäre dann die Verkehrswende, argumentiert Greiner. Die klappt wieder nicht ohne Ertüchtigung öffentlicher Verkehrssysteme. Und da sieht er dann die Brücke zu einem Streikgesetz, das diese Ertüchtigung der öffentlichen Verkehrssysteme eben nicht in Frage stellt. Ich bin jetzt keine Juristin, ich weiß nicht, wie tragfähig das ist. Aber mir ist aufgefallen, dass diese Brücke zum Klimaschutz vielleicht eine andere Rechtslage darstellt, weil wir dann zwei sehr hohe Rechtsgüter haben, Tarifautonomie, Klimaschutz, die womöglich irgendwie in Konkurrenz zueinander stehen. Weiß ich aber nicht. Es hat mich nur interessiert, dass aber man auch
da
auch
gibt's
an der
ja schon
Ebene
einen Konflikt, der vor Gericht ausgetragen wurde, als es nämlich immer darum ging, was gehört zur Daseinsvorsorge. Ja. Weil wir natürlich in vielen Tarifauseinandersetzungen es schon haben, dass die Bahn beispielsweise einen Notfahrplan und sowas alles erstellen muss. Und auch andere Tarifpartner im öffentlichen Sektor, Krankenhausversorgung und überall Energie. Müssen Notfallgeschichten in jedem Fall aufrechterhalten werden. Also diesen Grundsatz gibt es schon. Allein das Bundesverfassungsgericht hat auch gesagt, der übliche Verkehr, also wenn ich in Urlaub fahren will oder wenn ich von A nach B fahren will, gehört nicht zwingend zur Daseinsvorsorge. Da gab es nämlich schon eine ganz klare Abgrenzung der Juristen. Und das ist der Punkt, wo es dann auch wieder schwierig werden könnte. Was gehört zum üblichen Verkehr dafür? Wir kennen alle die Bilder, wenn die Leute hier am Frankfurt im Flughafen stehen und sagen, jetzt kann ich nicht in den Urlaub fahren, aber das gehört nicht zur Daseinsvorsorge. Das ist bitter, aber das ist eine nüchterne Realität. Ja, wenn jemand ins Krankenhaus muss, das würde dann zur Daseinsvorsorge gehören. Da würde man gucken müssen, dass das funktioniert. Aber nicht die Urlaubsreise oder möglicherweise auch die Geschäftsreise. Weil ein Streik funktioniert ja immer auch nur dadurch, dass er einen potenziellen Schaden erwirkt, um die Gegenseite zur Handlung zu bewegen.
Aber es gibt ja zum Beispiel auch den Vorschlag, dass man eine Schlichtung zwingend vorschreibt. Und der Schlichterspruch ist ja dann, muss nicht akzeptiert werden. Da hätten zum Beispiel die Gewerkschaften auch sehr wohl danach die Möglichkeit, auch zu streiken. Das wäre ja trotzdem eine Möglichkeit, um vielleicht mal auch Kompromisse auszuloten. Oder zum Beispiel in Großbritannien ist es so, dass mindestens 40% der Züge auch fahren müssen. Das ist so vorgeschrieben. Es ist eben auch ein Punkt der Daseinsvorsorge. Also ich habe den Eindruck, das ist in Deutschland sakrosankt, da will man überhaupt nicht rein, weil man sofort bei dem Punkt ist und sagt, hier wird sozusagen das Streikrecht beschnitten. Also ich finde, wenn man die Spielregeln ein Stück weit definiert, heißt das ja nicht, dass man sofort die Wucht auch von Streiks nimmt.
Aber die Spielregeln sind ja definiert. Gerichte haben die Spielregeln immer wieder definiert. Auch mit den Notfallplänen, all das ist ja über Gerichte beschlossen worden. Das gibt es. Ja, und bei jeder Streikauseinandersetzung muss so etwas berücksichtigt werden. Aber wenn man jetzt beispielsweise eine zwangsweise Vermittlung vorschreiben würde, dann enteiert man die Tarifpartner. Weil es ist primär die Aufgabe der Tarifpartner, eine Einigung zu finden und nicht eines von XY eingesetzten Schlichters. Wann wird im Moment ein Schlichter eingesetzt? Wenn beide Seiten merken, sie kommen an der Stelle nicht mehr weiter und dann berufen Sie einen unabhängigen Schlichter, der einfach ein Stück weit Ruhe ins Spiel bringen will. Ja, der Bodo Ramelow hat ja jetzt heute beispielsweise im Spiegel erklärt, wie er schon mehrfache Schlichtungsrunden hinter sich hatte. Oder auch hier der ehemalige Ministerpräsident von Brandenburg. Die haben ja dann immer sich in diese Situation begeben, wo sie dann zwischen zwei Kampfhähnen sitzen. Das ist faktisch ja häufig so. Und müssen dann versuchen, den möglichen Kompromisskorridor auszuloten. Aber erst einmal ist es die Rolle der Tarifpartner, eine Einigung und einen Kompromiss zu erzielen.
Ist ja jetzt irgendwie schade, dass Volker und ich so sehr einer Meinung sind. Um des Zwistes willen
müsste ich ja auch aufgefallen.
Ne, Zwistes willen müsste ich ja jetzt eine handfeste Gegenposition einnehmen. Kann ich aber nicht, weil ich tatsächlich Volkers Meinung bin. Wenngleich ich feststellen würde, das finde ich schon, das, was im Moment in der Massivität der Arbeitskampfmaßnahmen komplett eben im infrastrukturell relevanten Bereich, komplett eben im Verkehrsbereich geschieht. Plus, was die Lautstärke und manche Wortwahl in dieser Verhandlung, in diesen Verhandlungen, es ist ja plural, angeht. Ich finde, im Moment kommt es schon zu einer gewissen imagemäßigen Beschädigung dieses super hohen Guts der Tarifpartnerschaft, der Sozialpartnerschaft, für das Deutschland ja zu Recht sehr gelobt wird. Und ich denke, die Gewerkschaften und da natürlich namentlich die GDL bewegt sich da auf sehr, sehr dünnem Eis. Denn auch Sozialpartnerschaft funktioniert nicht ohne gesellschaftliche Akzeptanz und ohne einen positiv gestimmten öffentlichen Raum. Und da denke ich, sollten alle Gewerkschaftsstrategen, ob es jetzt die GB-Gewerkschaften sind, sprich Verdi, oder ob es eine Spartengewerkschaft wie die GDL ist, die natürlich in ihrer DNA kämpferischer, aggressiver, die tritt ganz anders. Die hat eine ganz andere DNA, die ist ganz anders entwickelt und geboren. Auch wenn ich diese Besonderheiten Spartengewerkschaft mit einrechne, die tun sich im Moment auf mittlere Sicht keinen Gefallen.
Jetzt kriegst du den Konflikt, den du haben willst.
Nein, zumal Birgit, du hast ja vorhin Gitte Konnemann zitiert von der Mittelstandsunion. Man muss ja auch sehen, die politischen Verhältnisse können sich ja schon auch im nächsten Jahr ändern. Und ich sehe das ganz genauso wie du. Ich finde, die Gewerkschaften, vor allem die GDL, bewegt sich da auf sehr dünnem Eis, weil sie liefert der Politik damit trotzdem eine Steilvorlage mit dem, was im Augenblick passiert, dass man eben doch in Richtung Streikrecht unterwegs ist. Und also auch mit Verlaub, Volker, du argumentierst so nach dem Motto, das ist eine Enteierung der Gewerkschaften. In meiner Auffassung, ohne dass ich jetzt diese Wahnsinnsexpertise mitbringe, die ihr habt als Gewerkschaftsexperten, Expertinnen, ist es trotzdem so, wenn man die Spielregeln ein Stück weiter noch definiert, indem man zum Beispiel sagt, 48 Stunden muss ein Streik vorher angekündigt werden. Ich wüsste nicht, was dagegen spricht.
Also verstehe mich nicht falsch, ich bin da dezidiert halt nicht Jörgs Meinung. Ich würde die Spielregeln nicht verändern, sondern ich würde trotz des Eindrucks der gegenwärtigen enormen Belastung sagen, jetzt halten wir das mal aus, warten, bis diese Tarifrunden vorbei sind. Es ist ja auch ein Stück weit Zufall des tarifpolitischen Terminkalenders, dass das alles so massiert ist. Wir würden ja viel weniger leiden und uns auch viel weniger erregen und viel weniger Unverständnis haben, wenn diese blöden Konflikte nicht alle so zeitgleich liefen. Und das liegt halt schlicht daran, dass gewisse Tarifverträge dusseligerweise zur gleichen Zeit auslaufen.
Ich will mal ein Stück dagegen halten, auch wenn ich ein Freund des Kompromisses natürlich immer bin. Aber wenn wir jetzt beispielsweise mal das Sicherheitspersonal jetzt bei der Lufthansa anschauen, da geht es um 2,80 Euro oder 420 Euro im Monat. Das sind Menschen, die haben eine hoheitliche Aufgabe übertragen bekommen, weil die Bundespolizei das nicht mehr machen sollte. Das wäre zu teuer gewesen und deswegen machen das alle private Sicherheitsdienste. Wenn es um sicherheitsrelevante Vorgänge an Flughäfen geht, die uns alle betreffen, sobald wir in einen Flieger einsteigen, dann finde ich schon, dann muss das ein Personal machen, was mit seinen Bedingungen ausreichend gut finanziert und abgesichert ist. Ja, das sind Menschen, die leben ja meistens in den Großstädten. Die Flughäfen sind in München, Frankfurt, Hamburg und Berlin. Da wohnt es sich nicht für lau, sondern die Mieten sind in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Wir haben alle über die hohe Inflation geredet. Das heißt, die Forderungen, die da gestellt werden, halte ich erst einmal für berechtigt, gerade wenn es um sicherheitsrelevante Bereiche geht. Und bei der Bahn ist das in Teilen nicht anders. Ein Lokführer bekommt 36.000 Euro im Jahr, hat eine hohe Verantwortung. Die Beschäftigten dort müssen unter all den Verzögerungen, die es bei der Bahn gegeben hat, immer wieder am meisten leiden. Wir sind da ja nur davon betroffen, wenn wir mal den Zug von A nach B nicht erreichen oder der sich verzögert. Die sind täglich mit der Situation konfrontiert. Und wir kennen ja all schon die Geschichten, die immer wieder hier auch als lustige Gimmicks über Videos transportiert wurden, wo sich die Bahnmitarbeiter selbst über den Konzern lächerlich machen oder sagen, hier stimmen die Verhältnisse nicht. Und da habe ich nochmal einen O-Ton von Klaus Weselski zu der Frage der Einkommenssituation bei der Bahn und dem Kontrast, der sich da aufgemacht hat in den letzten Jahren.
Und wenn meine Kolleginnen und Kollegen mir erklären, dass sie nicht mehr jedes Jahr in Urlaub fliegen können mit ihrer Familie, weil das Geld einfach nicht mehr reicht, für das tägliche Leben viel mehr ausgegeben werden muss, da muss auch eine Gewerkschaft mutiger sein und andere Einkommensforderungen stellen als in Zeiten, wo die Inflation flach gehalten ist und wo wir rundum, ich sage mal, einfach besser insgesamt im Lande dastehen. Und da sind wir beim letzten Punkt wieder bei der DBAG. Voriges Jahr 14% Grundgehalt erhöht und Boni in Millionenhöhe abgefasst. Aber wenn die direkten Mitarbeiter ihre Einkommenserhöhung fordern, dann wird hier ein Lamento losgelassen unter der Überschrift, das geht nicht.
Also da will ich jetzt trotzdem auch mal dagegen halten. Ich sehe schon, ich bin ja wirklich auf verlorenem Posten gegen euch zwei. Die Deutsche Bahn sagt, ein Lokführer bekommt ein Durchschnittsgehalt von 4.200 Euro brutto im Monat inklusive aller Zusagen. Das entspricht ungefähr dem Durchschnittsgehalt der Vollzeitbeschäftigten in Deutschland. Also die Frage ist schon auch, ist ein Stück weit hier Aussage gegen Aussage.
Die kann man, würde ich gar nicht so sagen. Ich würde mich auch gar nicht auf diese Gehaltsdiskussion in der Form einlassen, sondern zumal es, glaube ich, keinen Lokführer gibt, der den gleichen Gehaltszettel am Ende hat wie sein Kollege oder seine Kollegin, weil das eben so stark auch von Schichtzulagen und Nachtarbeit und Wochenendarbeit und so weiter abhängt. Aber was Volker sagte, ist ja schon richtig. Wir haben die Inflationsjahre hinter uns. Wir haben einen mindestens 9%igen Reallohnverlust. Die Lufthansa, um die zu nehmen, hat sich blendend erholt. Von den Corona-Jahren. Die hat ein Rekordergebnis danach nach dem anderen eingefahren. Das ist natürlich richtig. Was ich eben meinte mit diesem Zufall des Tarifkalenders und lass uns das mal aushalten, ist einfach, dass wir im Moment halt in dieser Massivität das erleben, der einzelne Tarifkonflikt, der hat durchaus natürlich seine Berechtigung. Und wenn ich nochmal auf die Lufthansa gucke, der Konzern hat zwei neue Töchter gegründet. Bei einem davon immer mit der Intention, das Tarifniveau jeweils abzusenken und die Geschichte billiger zu halten. Bei der Tochter Discover gibt es gegenwärtig noch nicht mal einen Tarifvertrag. Natürlich sind das handfeste Gründe für einen Konflikt. Ne? Der Punkt, der vielleicht auch unglückselig für die Gewerkschaften ist, ist eben diese Parallelität des Auslaufens von Tarifverträgen und diese Parallelität der Verhandlungen, die im öffentlichen Gefühl ja sich fast wie eine, weiß ich nicht, Zusammenrottung böser Geister gegen die armen Reisenden und Pendler anfühlt.
Ich würde das jetzt gerne mal ein bisschen weiterführen, auch mit Blick auf die Uhr. Manche Beobachter sagen ja auch, das hat auch schon was mit einer Machtverschiebung zu tun, im Sinne der Arbeitnehmer, Stichwort Fachkräftemangel, wissen wir alle, einer der drängendsten Probleme gerade der deutschen Wirtschaft, stärkt natürlich im Umkehrschluss die Rolle der Arbeitnehmer. Und wenn man das jetzt mal natürlich ein bisschen weiterführt, kann man sich ja schon die Frage stellen, wird das nicht automatisch natürlich auch zu härteren Tarifauseinandersetzungen führen in der Zukunft?
Ja, wenn die Arbeitgeber auf diese veränderte Situation des Personalmangels nicht lediglich im Bereich von Hochqualifizierten, sondern auch im Bereich von sogenannten Funktionseliten in der kritischen Infrastruktur, wenn da nicht angemessen reagiert wird, wird das so sein. Und wir haben 14 Lohnverhandlungsrunden in diesem Jahr, große, wie in der Metall- und Elektroindustrie sind drunter. Das sind dann womöglich Tarifauseinandersetzungen, die man wieder weniger nach draußen merkt. Aber wir haben schon eine Tarifrunde in diesem Jahr vor uns, die ziemlich Konfliktpotenzial hat.
Und wir kommen aus zwei Jahrzehnten, wo es genau umgekehrt war. Ja. Also wir haben uns alle daran gewöhnt, dass die Arbeitgeber am längeren Hebel sitzen und die Beschäftigten häufig mit den gesetzten Bedingungen zurechtkommen mussten. Und insofern ja, wir haben eine demografische Entwicklung, die darauf hinausläuft. Aber da bin ich jemand, der sage, Gewerkschaften haben häufig jedenfalls dann doch auch immer vernunftorientiert und kompromissorientiert gearbeitet. Es ist ja nicht so, dass man sagen würde, hier werden jetzt unsägliche Forderungen gestellt, die in keinster Weise erfüllbar sind, sondern es geht ja auch immer um den Erhalt der eigenen Arbeitsplätze. Und da sind die Gewerkschaften tatsächlich häufig genug vorne mit dabei, weil sie genau das auch absichern wollen, die Beschäftigung ihrer Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben.
Gut, aber da hatten wir vorhin, ich will das jetzt das Fass nicht nochmal aufmachen, wir haben über die Bahn geredet und auch ein bisschen auch gestritten. Da gibt es ja trotzdem genügend Stimmen und sagen, die Forderung der GDL ist überzogen. 35-Stunden-Woche kann die Bahn wirtschaftlich so nicht abbilden. Und die Frage ist ja schon auch, es ist ein Staatskonzern, ob das natürlich nicht auch was mit der Struktur des Unternehmens zu tun hat, weil die GDL natürlich genau weiß, sie wird diesen Konzern wirtschaftlich nicht in die Knie zwingen können, will sie natürlich auch gar nicht, aber im Zweifelsfall steht der Staat dahinter, der natürlich auch verhindern würde, immer, dass dieser Konzern auch zusammenbrechen kann. Das ist natürlich ein Vorteil auch für die GDL.
Ich habe gestern an einer Veranstaltung der Arbeitgeber teilgenommen, wo es genau um diese Fragen auch ging, um die Tarifautonomie. Und der endete mit dem Hinweis einer Wissenschaftlerin aus Gießen, die sagte, das Problem ist nicht die Tarifauseinandersetzung, denn das Problem scheint wohl eher die Bahn zu sein. Also ich glaube, man müsste in diesem Kontext auch tatsächlich mal über die zurückliegende und überhaupt die Entwicklung der Bahn sprechen und die strategischen Entscheidungen, die da getroffen wurden, die haben mit einem Konzern, der angemessen und seinen Aufgaben entsprechend sich entwickelt hat, ich glaube, nur in Teilen wirklich was Gutes zu tun.
Ich habe es mal in einem früheren Podcast gesagt, angesichts der Infrastrukturaufgaben, die Bahn vor sich hat, ist so eine GDL wahrscheinlich das kleinste Problem, was die in der Zukunft hat.
Was mich trotzdem jetzt noch interessieren würde, aus eurer Sicht, wie kann eine Lösung aussehen? Also es hört sich ja im Augenblick nicht so an, als dass Klaus Wieselski jetzt bereit ist, da einen Kompromiss einzugehen. Geht es dann am Ende nur so, dass die Bahn einknickt und sagt, ja, mit langen Laufzeiten von mir aus weit gestreckt, werden wir die Forderungen der GDL erfüllen müssen?
Einknicken muss ja, wenn man das Einknicken nennen will, einknicken muss ja irgendwann jede Seite, sonst gibt es keinen Kompromiss. Ne? Das muss man gar nicht als Einknicken bezeichnen, das ist dann ein Aufeinanderzugehen. Ich bin selber so ein bisschen demütig und kleinlaut, was Prognosen angeht, denn ich hatte tatsächlich angenommen, dass diese gute dreiwöchige Verhandlungspause, die sich Bahn und Lokführer genommen haben, dass da am Ende ein Kompromiss steht. Ich habe mich gründlich geirrt, das hat ja nicht funktioniert, trotz der hinzugezogenen einzelnen Moderatoren. Trotzdem meine ich, dass Tarifpolitik ja kein Hexenwerk ist. Es geht um Kompromissfindung und das haben die Sozialpartner in Jahrzehnten gezeigt. Das kriegen sie immer noch hin.
Nochmal, also was mich wirklich erstaunt, ihr redet hier von Kompromiss. Ich nehme bei der GDL dass sie in irgendeiner Form auf einen Kompromiss
Wenn dann auf beiden Seiten. Und wir sind noch auf der Ebene der Kampfhähne. Wir sind tatsächlich noch auf der Ebene der Kampfhähne, sodass ich tatsächlich bei der Geschichte davon ausgehe, das wird ohne einen Schlichtungsprozess am Ende nicht gehen. Aber auch die Bereitschaft muss auf beiden Seiten erstmal wachsen, zu sagen, wir setzen hier einen Schlichter ein und geben uns in dessen oder deren Hände, könnten ja auch zwei sein, weil ja jede Seite einen berufen kann. Und das wäre für mich im Moment das wahrscheinlichste Szenario, weil offenbar auch die persönlichen Verhältnisse da auf dieser Ebene so, so kaputt sind, dass die beiden nicht wirklich zusammenkommen. Also Herr Seiler und Herr Weselski auf der anderen Seite.
Vielleicht spielt es auch noch eine Rolle, wie teuer der ganze Arbeitskampf für die GDL mittlerweile geworden ist. Vielleicht ist es dann doch so, dass die mitfinanzierende DBB vielleicht doch ein bisschen unruhig wird und nicht weiter also zu viel Streikgeld zuschießen will. Vielleicht wird es auch den Streikenden selber zu teuer, denn das Streikgeld ersetzt ja nicht den vollen Arbeitslohn. Ja. Von daher hat das Ganze vielleicht auch letzten Endes eine finanzielle Komponente. Das wird sicher eine Rolle spielen, welche Einflusskanäle gerade bei der Bahn die Politik im Hintergrund nutzt. Das kriegst du, Volker, eventuell besser mit, ob du den Eindruck hast, ja, die Politik wird schon ein bisschen unruhig und verstärkt da die Möglichkeiten der Einflussnahme auf den Bahnvorstand. Glaubst du das? Ich glaube das schon.
Da werden Geschichten laufen, aber im Moment kriegt man noch nichts öffentlich davon mit. Also ich gehe schon davon aus. Wir hatten gestern auch das Beispiel bei diesem Arbeitgebertreffen, dass beispielsweise Mercedes in Bremen im Moment große Probleme hat, weil die ganzen Lieferketten nicht mehr funktionieren. Das wäre aber auch ein Punkt, wo ich sagen würde, ja, es steht aber auch den Unternehmen frei, ein bisschen Druck auf die Bahn zu machen. Absolut. Nach dem Motto, Leute, bewegt euch mal. Ja, wir sind hier Geschäftspartner von euch und wir erwarten, dass ihr einen Kompromiss löst, weil sonst haben auch wir wirtschaftliche Einbußen hinzunehmen und das können wir nicht mehr länger tolerieren.
Also mit Verlaub, für mich hört das an nach Streikrunde 7 und 8 wahrscheinlich, bevor wir hier vielleicht doch einen Strich drunter machen können. Einen Strich machen wir auf jeden Fall jetzt unter diesen Politik-Podcast, Folge 359. Ich sage Danke hier im Studio.
Volker sagt auch Danke.
Ja, ich bedanke
mich. Und in Köln.
Ich bedanke mich auch sehr herzlich.
Die Redaktion für diesen Podcast hatte Moritz Metz, für die Regler hinter der Scheibe war Malte Wieger zuständig. Wir freuen uns wie immer über ein Feedback, egal ob Lob oder Kritik. Das geht per WhatsApp zum Beispiel an die 0160 913 07007 oder per Mail natürlich auch politikpodcast@deutschlandfunk.de. Und an der Stelle will ich noch einen Hörtipp loswerden für einen anderen Podcast hier im Deutschlandfunk nach Redaktionsschluss, der Medienpodcast. Da geht es diesmal nämlich um die Frage, berichten deutsche Medien einseitig pro Israel? Diese Folge geht dann morgen, also am Freitag, online. Ja, und hier für den Politikpodcast aus dem Hauptstadtstudio sagen wir erst einmal alle Danke fürs Zuhören und tschüss.
Schönen Tag noch.
Und tschüss.